Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Deutsch Talk. Deutsch lernen und lehren, Down Under. Diese Podcast-Serie produzieren wir anlässlich der German Week Melbourne 2025.
Wir, das sind Andreas Wiebel, DAAD-Lektor für German Studies an der University of Melbourne.
Und Julia Grewe von SBS German.
Zusammen mit wechselnden Gästen werfen wir einen Blick auf die Tücken und Schönheiten der deutschen Sprache. Auf klare Regeln und verwirrende Ausnahmen. Wir sprechen über Grammatikfallstricke, 1001 Vokabel, klingende Phonetik und über die Sprache in Literatur, Theater und Philosophie.
Wir schwätzen auch Dialekt und fragen uns, wie unsere Kinder eigentlich damit klarkommen, wenn zu Hause mehr als eine Sprache gesprochen wird. Ob SprachliebhaberIn, Deutschlernende oder einfach neugierig. Hier dreht sich alles um das, was uns verbindet. Die Sprache.
Also Kopfhörer auf, Ohrenspitzen, los geht's mit unserem Podcast.
Heute dreht sich alles um den Wortschatz. Unser Gast heute ist
Elisabeth Höbartner. Stellst du dich bitte vor?
Hallo, ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin Lehrerin an der Deutschen Schule Melbourne in North Fitzroy. Ich bin Kulturvermittlerin und Grundschullehrerin, Volksschullehrerin eigentlich aus Wien, aus Österreich und bin seit 3 Jahren in Melbourne.
Wenn man eine Fremdsprache lernt, dann kommt man nicht umhin, die Vokabeln zu pauken. Aber auch der Wortschatz hat seine eigene Systematik. Ein entscheidender Punkt bei der deutschen Sprache ist, dass man aber unendlich neue Wörter bilden kann.
Deutsch ist ja bekannt für die wirklich langen Wörter und die kreative Wortbildung. Ich denke aber, das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs.
Stichwort Kreativität. Ich darf euch gleich mal fragen, was sind denn eure Lieblingswörter oder vielleicht sogar Lieblingskomposita?
Also ich hab 3. Und zwar geht es da um Essen.
Bei mir, glaube ich,
auch. Bei dir auch? Also ich finde Abendessen toll und dann das Mittagessen. Aber am Morgen ist es dann das Frühstück.
Mhm. Klassisch, ja. Ja. Ich denke auch ans Essen. Ich denke da aber konkret an Gerichte. Der Apfelstrudel.
Oh, lecker, ja.
Und Kaiserschmarrn. Das ist auch sowas, was mir fehlt. Der Kaiserschmarrn.
Ich komme mit einem Wort aus meinem kürzlichen Unterricht. Ein Student hat eine Präsentation über typisch Deutsch gehalten und dann tatsächlich mit dem Wort Waldeinsamkeit um die Ecke gekommen, als romantisches Ideal, ja, asketisch im Wald leben. Mhm. Und daran kann man schon erkennen, also Komposita, Wortzusammensetzungen vermitteln Konzepte und ganz wichtig, es ist eben auch die häufigste Wortart im Deutschen. Also über 75% aller Wörter sind Nomen und da hat man es ja auch bei den Komposita mit zu tun.
In Österreich, glaube ich, sind wir auch wirklich dafür bekannt, wie leidenschaftlich wir Komposita kreieren. Sehr lange, da gibt es dieses, also ich würde jetzt gerne ein Klischee bedienen, Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän in.
Der Klassiker.
Ja, genau. Oder da habe ich sogar eins gefunden, das ist etwas, das 1999 sogar in der Regierung vorgekommen ist. Rindfleischüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz.
Das klingt auch etwas, das man in der EU handhaben könnte.
Ja, also ich denke, dass das vor allem einer der großen Unterschiede zwischen dem Englischen und dem Deutschen ist.
Ja, auf jeden Fall. Gibt es eigentlich ein System darin, wie diese Wörter gebildet werden können?
Ja, gibt es. Zwei Hauptprinzipien. Das erste?
Also das erste wäre einfach mal, dass hier zwei Nomen zusammengebaut werden. Das Beispiel wäre jetzt einfach die Hand, der Schuh. Und das zweite Nomen, der Schuh, übernimmt aber dann auch gleich das Geschlecht. Also die Hand, der Schuh wird zu der Handschuh. Es können zwei oder mehr Wörter zusammengebaut werden. Und ich glaube, was man noch wichtig sagen muss, ist, dass das zweite Wort das dominantere ist, dass das zweite Wort dann wirklich sagt, worum es geht.
Das Kategorienwort, ja.
Das Kategorienwort, ja.
Was bei Handschuh aber nicht passt. Ne?
Nein, ich habe auch gerade gedacht.
False Friend. Und ergänzend, es müssen nicht nur Nomen sein bei Komposita, sondern es können auch Adjektive zusammengebaut werden oder sogar Verben. Also bärenstark oder tiefgründig zum Beispiel. Ja? Aber die meisten Beispiele sind natürlich Nomen beim Komposita, genau. Und dann gibt es noch das andere Prinzip, finde ich persönlich das Interessantere. Das nennt sich Derivation, deutsches Wort, die Ableitung. Was bedeutet das? Man hat ein Basiswort, was man eben auch im Wörterbuch im Duden findet, zum Beispiel Freund. Und dann baut man vorne und hinten weitere Elemente dazu, zum Beispiel Freund plus Lich ergibt dann ein Adjektiv freundlich. Mhm. Und freundlich plus Kite ergibt wieder ein Nomen Freundlichkeit. Gleichzeitig dann die Freundlichkeit. Und dann kann man vorne noch Negation hinbauen, eine Unfreundlichkeit. Ja? Mhm. Und das könnte mal wieder Unfreundlichkeitsmoral oder Gesetz oder Kultur, Praxis als Komposita wieder. Ja?
Da kann man ja die einzelnen Wortteile wie so ein Baukastensystem begreifen.
Absolut, das ist die Morphologie. So funktioniert die deutsche Sprache, dass sie entweder Komposita oder Derivation hat und daraus Wörter bildet. Und das Entscheidende ist für den Unterricht, wenn Lernerinnen das verstanden haben, dann können sie auch für sich Wörter erschließen. Wenn sie Teile kennen, dann können sie durch eine kleine Analyse dann auch, obwohl sie das Wort vielleicht nicht ganz aktiv in ihrem Wortschatz schon drin haben, trotzdem ein Verständnis entwickeln für den Kontext.
Etwas, was ich auch spannend finde im Unterricht dann, wenn Schülerinnen und Schüler dieses System begreifen, dass wir ja eigentlich Worte sparen dann dadurch, wenn wir Wörter zusammensetzen, wenn wir da Kompositionen kreieren.
Frage an dich, Elisabeth. Hast du eine Anekdote aus dem Unterricht, wo das mal vielleicht nicht funktioniert oder schräg funktioniert?
Ja, ich denke einige Anekdoten. Jetzt denke ich an 8-, 9-, 10-jährige Kinder. Da haben wir gespielt, welche Kreationen können wir uns ausdenken? Was gibt es da alles? Ja. Und da gab es dann die Schultaschenkontrollhand zum Beispiel. Das ist dann sehr spielerisch, macht das Sinn, macht das nicht. Also da untersuchen wir, wie weit können wir gehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber dann gab es auch sehr schöne Kombinationen. Es ging zum Beispiel um ein Ei. Denk dir ein Wort mit einem Ei aus. Und ein Kind hat gesagt, Hühner, Eier, Suppen, Zutaten, Gericht. Das war sehr beeindruckend, eine große Sammlung an Nomen. Genau, und dann habe ich gefragt, worum geht es da jetzt eigentlich? Das ist dann das Essen, das man isst, wenn man nur noch Eier zu Hause hat. Solche Sachen, ja.
Ja, da sind der Kreativität dann keine Grenzen mehr gesetzt.
Also mir fällt auch noch was ein, auf einer anderen Ebene. Bei mir in einem Unterricht schon im fortgeschrittenen Bereich ging es um das Thema Krieg, Erster Weltkrieg. Und da kam das Wort Einnehmen im Text vor. Mhm. Und die Studierenden kannten das vielleicht von Medizin einnehmen, aber es ging eigentlich Deutschland nahm Österreich ein, also Annektierung, ne? Anschluss. Insofern konnten sie dieses Verb nicht sofort verstehen, weil es eine Spezialbedeutung, ne? Und da vielleicht nochmal als Hintergrund, das ist auch so eine Eigenart der deutschen Sprache, das mit den Präfixen. Das gibt es nicht in so vielen anderen Sprachen. Also wenn wir gerade nochmal das Beispielwort einnehmen, ne? Das Basiswort ist nehmen, aber es gibt so viele Varianten. Mhm. Einnehmen, aufnehmen, entnehmen, unternehmen, vernehmen, vornehmen etc. Und deswegen Lernende brauchen da wirklich Unterstützung von Lehrkräften, um das kontextuell gut zu lernen, weil alles seine eigene Bedeutung hat.
Ich würde mal sagen, das Wort ist die Grundlage. Also es geht darum, die Grundlagen zu etablieren. Es geht darum, Kommunikation möglich zu machen. Das Wort ist die Grundlage und das ist halt unser Fokus im Unterricht. Also die Basis ist das Nomen, das Wort, und von hier wird erweitert. Dann gibt es zusammengesetzte Wörter. Es wird erweitert mit einem Adjektiv oder es gibt eine Adjektiv-Substantiv-Kombination. Dann gibt es Verb-Substantiv-Kombination. Und wir entwickeln Routine-Formeln, wir entwickeln Sätze und Muster, auf die wir dann aufbauen können. Mhm.
Ja, und ganz wichtig, also Vokabeln sind die Basis und elementar im Unterricht, aber es gibt verschiedene Methoden, den Wortschatz zu lernen und zu unterrichten. Und das Allerwichtigste ist, dass man den Wortschatz nicht für sich selbst lernt, sondern immer natürlich in Bezug auf irgendein Ziel. Oder wir sprechen von der sogenannten Handlungsorientierung, von der Interaktionsorientierung. Und ein wichtiger Satz ist da auch eben, Sprache entsteht durch Gebrauch. Also wir müssen die Wörter gebrauchen und benutzen, um damit etwas zu machen, irgendeine Aufgabe zu erledigen. Und diese Aufgaben im besten Fall sind so, dass sie den Wortschatz aus unterschiedlichen Perspektiven benutzen und gebrauchen und auch anschauen. Also da sprechen wir über die verschiedenen Lerntypen. Elisabeth, wie haben wir das besprochen mit den Lerntypen?
Also es ist, glaube ich, ganz wichtig in der heutigen Zeit, oder das ist so ein elementares Wissen, dass Kinder über sich selber, Erwachsene, alle Lernenden über sich erfahren sollen, erkennen sollen, welcher Lerntyp bin ich. Lerne ich über Schrift, durch Sehen, lerne ich, wenn ich etwas höre, lerne ich darüber, wenn ich selber etwas reproduziere. In jedem Fall ist das Reproduzieren wichtig. Spreche ich mir das ein, höre mir das wieder auf einem Hörband vor, schreibe ich es mir auf, mache ich mir Notizen, male ich mir zu bestimmten Vokabeln Farbkarten, muss ich haptisch lernen, brauche ich das, dass ich das tatsächlich angreifen kann, dass ich das Objekt in die Hand nehmen kann. Also es gibt unterschiedliche Lerntypen, und was, glaube ich, auch wichtig ist, was eine große Unterstützung ist, was du jetzt angesprochen hast, diese Interaktion. Wir arbeiten auch wirklich viel mit fächerübergreifendem Unterricht. Wir versuchen, Vokabular aus den unterschiedlichen Bereichen in den Deutschunterricht zu holen und vice versa. Das heißt, es braucht viel Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Lehrkräften, um Vokabular aufzubauen. Aber nur das macht Sinn, wenn diese Wörter in unterschiedlichen Zusammenhängen erfasst werden und dann auch umgesetzt werden können von den Kindern. Und ja, also wir haben da also Tipps, wenn ich jetzt anfange drüber zu sprechen, wie wir am besten Vokabeln üben können. Wir arbeiten mit Beispielsätzen, mit Wortfamilien. Wir haben einen Mix von Medien, also ob das jetzt Videos sind oder Hörbücher, ob die Kinder Lieder hören. Wir arbeiten sehr viel über Musik und über das Singen. Es gibt Apps, es gibt Podcasts, mit denen wir arbeiten. Es geht einfach, die Wiederholung ist wichtig. Und da gibt es zum Glück heutzutage wirklich viele Angebote.
Ist es an der Universität ähnlich oder habt ihr da andere Methoden?
Nee, ziemlich ähnlich. Also das ist auch quasi irgendwie die moderne Lerntheorie, ne? Also wenn man reflektiert, was man nur liest oder sieht, jetzt Wortschatzkärtchen, dann kann man sich das irgendwie zu 10% merken. Wenn man es aber hört, dann sind es schon 20%. Wenn man darüber spricht, dann ist es über 50%. Und wenn man etwas damit macht, eine Aufgabe löst, Projektarbeit betreibt damit. Wir machen ganz viel Gruppenarbeiten an der Uni, wo die Studierenden irgendwie einen Text analysieren und dann natürlich Begriffe irgendwie verstehen müssen. Also wenn man eine Aufgabe, ein Projekt bearbeitet, dann kann man sich den Inhalt und damit auch die Wörter zu 90% merken. Also insofern etwas damit machen und aus verschiedenen Gesichtspunkten die Wörter benutzen. Und da ist noch ganz wichtig, wenn wir über Wortschatzarbeit sprechen, dann muss man sich das vorstellen. Also ein Fachwort ist da das mentale Lexikon. Das bedeutet, dass man als Mensch quasi so verschiedene Schubladen im Kopf hat, wo dieses Wort, die neue Vokabel, in verschiedenen Schubladen drin vorkommt. Also einmal irgendwie die Bedeutung, aber dann auch eben, wie wird das geschrieben, wie wird das gesprochen, in welchen Kontexten kann ich das benutzen, mit welchen anderen Wörtern und wie funktioniert das im Satz? Also wenn wir drüber nachdenken, ja, Podcast, wir nehmen einen Podcast auf, dann weiß ich schon, ich muss das ans Ende stellen, das Präfix, und dann vielleicht, wir nehmen einen Podcast bei SBS German auf. Da muss ich schon wissen, die Präposition. Und dann, wir nehmen einen Podcast mit Elisabeth bei SBS auf. Also da, wenn man das so betrachtet, sieht man dann schon, wie auf einmal aus einem einzigen Wort der Satz wird und ein ganzer großer Kontext.
Und dann hat man das mühevoll alles gelernt und man weiß, wie man es ausspricht und wie man richtig Sätze bildet. Und dann kommen da englische Begriffe dazwischen. Und das wir kennen das
Denglisch.
Genau, das Denglisch. Und wir kennen das, glaube ich, alle. Ja, das ist aber auch, wenn man in Deutschland und wahrscheinlich auch in Österreich unterwegs ist, da hört man viel mehr, immer wieder Denglisch. Also die Sprache ist im Wandel. Wie geht man denn damit um?
Also ich spreche das jetzt nur von mir persönlich. Natürlich ist es etwas, was passiert. Wir sind 2025. Wir leben in einer so schnelllebigen Zeit. Es bewegt sich so viel. Wir sind umgeben von englischen Wörtern. Schnell, mein nächster Job, ich muss aufs Handy schauen. Chill doch mal oder das muss ich downloaden. Möchtest du das liken? Und das Vokabular, das ich in der Schule höre von Kindern, also wieder von der nächsten Generation, die da neue Begriffe mitbringen, die überraschend sind, die aber auch wichtig sind. Und zwar deswegen wichtig sind, damit wir kommunizieren können. Also ich glaube, das ist das Denglisch, diese neuen Begriffe sind von Vorteil, wenn es darum geht, dass ich etwas präziser ausdrücken möchte, dass wir kommunizieren können. Vielleicht sind sie aber dann eine, nicht Gefahr, aber vielleicht sind sie nicht am richtigen Ort, wenn es darum geht, dass wir uns nicht mehr so klar verständigen können, weil vielleicht minimaler kommuniziert wird.
Ja, also ich sehe es auch unaufgeregt. Sprachwandel ist nicht das Besondere und das ist keine Bedrohung, sondern das ist das Normale. Das war immer der Fall. Also in Bezug auf die deutsche Sprache, da war der Einfluss des Griechischen, des Lateinischen, des Französischen und jetzt ist eben halt mal eine Phase des Englischen oder in Deutschland auch die Integration von vielen Menschen aus Nahost und anderen Ländern, vielleicht jetzt aus der Ukraine, dann hinterlässt seine Auswirkungen in der deutschen Sprache. Also da gibt es auch diverse Jugendwörter, die das widerspiegeln, wie dann Wörter aus den anderen Sprachen aktuell Einfluss nehmen.
Also wir haben jetzt gehört, die deutsche Sprache ist nicht nur kreativ und unglaublich vielfältig, sie ist auch präzise und sie ist im Wandel. Und eigentlich finden wir das gut, oder?
Ja.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Vielleicht können wir noch die Eingangsfrage beantworten. Wie viele Wörter hat denn die deutsche Sprache? Was denkt ihr denn?
Ich denke, unendlich viele. In Österreich auf jeden Fall.
Mit den Variations- und Kombinationsmöglichkeiten, ja.
Ja, das denke ich auch. Also es gibt ja einen Grundstock. Ich habe mal nachgeguckt, aber es kommt natürlich immer darauf an, bei welcher Quelle man guckt. Also ich habe gelesen, der Wortschatz wird zwischen 300 und 500.000 geschätzt.
Mhm. Ja, das klingt nach einer großen Menge, die ein Mensch in einem Leben eigentlich gar nicht lernen kann. Aber es gibt noch eine positive Information. Also Quellen sagen, dass man bereits mit 3000 Wörtern Grundwortschatz 90% der meisten Gespräche zumindest gut verstehen kann.
Das ist doch sehr überschaulich und machbar. Das gibt doch Hoffnung und ist ein gutes Schlusswort für die zweite Folge unseres Podcasts. Vielen Dank an Andreas Wiebel und Elisabeth Höbartner.
Gerne, danke für die Einladung.
Danke, dass du dabei warst.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.